Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vogel-Podcast, die Folge 43 mit eurem Vologen Paul. Heute mit dem Titel Mein erstes Mal und Fenstertod. Ich bin sehr dankbar für das abwechslungsreiche Wetter gerade bei uns draußen. Wir haben Sonne, wir haben Wind, wir haben Regen, wir haben Kälte und auch Wärme dann in der Sonne und so ein typisches, fast schon April anmutendes Wetter und sehr dankbar für die damit verbundene Vogelaktivität. Bei uns hat seit gestern die Singdrossel ihre angestammten Warten auf dem Hof eingenommen und beschallt den Hof. Die ersten Buchfinken sind auch auf dem Hof. Das dauert bei uns aber ein bisschen länger, wenn sie bis sie aus den Wäldern auch bis zu uns in die offene Fläche kommen und da richtig anfangen, sich territorial zu verhalten, unter anderem durch ihren Gesang. Bin sehr, sehr dankbar. Den ganzen Winter haben wir auf sie gewartet und jetzt kommen sie ganz regelmäßig zu uns an die Futterstation, ans Vogelhaus, den Kernbeißern, diesen wunderschönen großen Finken. Und besonders vorgestern waren wir einfach sehr entzückt, weil dort drei Pärchen, also sechs Kernbeißer zu sehen waren. Ach, und die sind einfach jedes Mal wieder wunderbar zu beobachten und anzuschauen. Und sehr dankbar für die großen Greife, die anfangen, ihre Horste zu besetzen. Vor allem den Milan, der unseren Platz hier sehr bestimmt, der Rotmilan. Und wie ja schon angekündigt in einem Podcast, in dem vorletzten Podcast, sind wir mit involviert in der Rotmilan-Kartierung für das Bundesland Sachsen-Anhalt. Ein großräumiges Projekt, wo viele Leute aus unseren Wildniskreisen auch mit teilnehmen. Was mich total gefreut hat, dass da so eine große Resonanz gab. Und bei dem einleitenden Gespräch ist mir nochmal klar geworden, ja, dass die Weltpopulation der Milane tatsächlich bedroht ist, auch wenn es bei uns nicht so scheint, da wir circa 40% der gesamten Bruten bei uns in der Bundesrepublik haben. Das heißt, wir sind umgeben von Milanen, aber der Gesamtblick auf die Population gibt ein ganz anderes Bild, als was so unsere alltäglichen Beobachtungen hergeben. Und da bin ich auch nochmal super dankbar für diese Flugkünstler, die da sich gerade jetzt in den stürmischen Winden da über den Himmel treiben lassen. Und mein letzter Dank heute, der gilt der regen Begeisterung und Beteiligung und auch teilweise Treue, kann man schon sagen, von Menschen, die unserem Podcast folgen. Und anknüpfend daran möchte ich gerne ein paar Zeilen vorlesen von einer Mail, die vor kurzem geschickt wurde und sehr schmeichelhafte Worte. Sie schreibt: Es vergeht kein Tag in meinem Leben, an dem ich mich nicht über Vögel, Pflanzen und Spuren freue. Diese Liebe zu allem, was ist, wirkt ansteckend auf meine Umgebung. Dank euch vergrößert sich die Verbindung zur Natur, denn die Aufmerksamkeit verstärkt sich. Und da die Energie der Aufmerksamkeit folgt, erlebe ich so viele großartige Dinge, die manchmal unfassbar und fast nicht in Worte zu fassen sind. Ich bin tief beseelt und zutiefst dankbar, dass es euch und eure Lieben gibt. Ja, also das sind doch wunderbare Worte, die mich besonders freuen, weil neben dem Wissen und neben der ganzen Artenkenntnis, die natürlich ein Teil dazu ist, aber die auch anstrengend werden kann, weil es dann schnell kopfig wird, dann ist man sich nicht sicher, dann hat man Rückschläge. Letztes Jahr dachtest du vielleicht, jetzt habe ich die Singdrossel gelernt, jetzt weiß ich, wie die Singdrossel klingt, und ein Jahr später hörst du die erste Singdrossel und denkst dir, welcher Vogel singt da gerade? Und dann entdeckst du sie mit deinem Fernglas und denkst, Moment mal, das ist doch eine Singdrossel, die habe ich doch letztes Jahr eigentlich schon gelernt, und du fängst wieder von vorne an. Oder vielleicht geht's dir mit der Misteldrossel so, die gerade sehr aktiv ist oder vielleicht auch mit der Heide oder der Feldlerche. All diese Fragen, die uns mit dem Thema gleichzeitig beschäftigen, sind letztendlich sekundär, weil das Wichtigste ist, dass unsere Freude oder unsere Liebe zur Natur, dass die gespeist wird, dass die gepflegt wird. Und wir vor allem dann auch ganz automatisch, ohne es jetzt dringlichst zu wollen, damit natürlich unsere Umgebung anstecken. Und das ist wiederum eine ganz einfache Matheaufgabe. Wenn das viele, viele Leute gleichzeitig tun, gibt es sowas wie so ein, wie nennt man das denn, rollendes Ereignis. Ja, also plötzlich potenziert sich das Ganze. Stellt euch vor, jeder dritte in unserer Umgebung, jeder dritte Mensch, den ich sehe, mit dem könntest du dich über das Vogelthema unterhalten oder über die neuesten Naturphänomene, die gerade Jahreszeit entsprechend draußen stattfinden und dich darüber austauschen, neben den anderen aktuellen politischen Themen oder gesellschaftlichen Themen oder privaten Themen. Das ist eine schöne Vision, die mich auf jeden Fall weiterhin mit antreiben wird, unter anderem diesen Podcast weiterzumachen, damit möglichst viele Leute angesteckt werden, die dann wiederum andere Leute anstecken. Und eine zweite Mail von Katrin Hennig, die den ersten Namen sollte ich nicht nennen, deswegen habe ich nicht vergessen, von Katrin. Sie schreibt auch sehr rührende Worte und einen Teil würde ich gerne teilen hier in diesem Podcast. Und sie schreibt: Dein Podcast und mein Vogelinteresse haben eine gemeinsame Geburtsstunde und werden in 3 Wochen 1 Jahr alt. Das war vor 2 Wochen, das war vor 3 Wochen, also genau jetzt. Seitdem begleitet mich dein Podcast auf wundersame Weise. Entschuldigung, begleitet mich dein Podcast und auf wundersame Weise geben die Wahl deiner Themen oft Antworten auf Fragen, die ich mir zum gleichen Zeitpunkt stellte, sowie Arten oder Verhalten, die ich beobachtete oder hörte. Zum Beispiel die balzenden Tauben und Kohlmeisen Mitte Januar oder auch nur ihr Revier abstecken und entsprechend artinternen Aggressionen, die ich zwischen zwei Taubenmännchen auf dem gegenüberliegenden Dach auf beeindruckende Art und Weise beobachten konnte. Kurz bevor der Specht-Podcast erschien, beobachtete ich den ersten Grünspecht meines Lebens. Zu Hause angekommen, war ich mir dann anhand des Bestimmungsbuches dann aber nicht mehr so sicher, ob es nicht doch ein Grauspecht war. Leider hat er keinen Mucks von sich gegeben, wie er da so oben in den Ästen saß und auf die Rinde einpickte, um an die Tierchen darunter zu gelangen. Juhu, ich darf weiter rätseln. Und vieles andere mehr. Ja, danke Katrin für die sehr verbundenen Worte und es ist ein wunderbares Stichwort für unser heutiges Thema. Der Satz, ich beobachtete meinen ersten Grünspecht. Und ob das nun ein Grünspecht oder ein Grauspecht war, spielt eigentlich für dieses Thema mein erstes Mal nicht unbedingt so zwingend die Rolle, weil beim nächsten Mal wirst du genauer hinschauen, wenn du recherchiert hast im Buch und nochmal genauer auf die Merkmale gucken, was ist eigentlich der Unterschied zum Grauspecht. Aber das erste Mal beschreibt den Moment, wo du einem Vogel bewusst das erste Mal begegnest. Egal, ob du ihn zum ersten Mal akustisch erkennst und wahrnimmst und gleichzeitig dann ein Bild vor Augen hast oder ob du ihn tatsächlich siehst oder länger beobachtest und vielleicht im ersten Augenblick überhaupt gar keine Idee hast, was das für ein Vogel ist und um erst später nach dem Blick ins Buch darauf zu kommen oder du hast eventuell eine Vorstellung, ah, es könnte dieser oder dieser Vogel sein oder noch besser, mein Vogelbuch hat lange Jahre lang auf der Toilette gelegen. Es klingt jetzt vielleicht albern, aber die Toilette, auf der verbringen die meisten von uns jedenfalls regelmäßig, ich sag mal alltäglich, Zeit. Und ich bin so einer, ich verbringe auch gerne ein bisschen länger, ich brauche da meine Ruhe und ich liebe nichts mehr als dabei etwas zu lesen, mir was anzuschauen. Also lag mein Vogelbuch lange Jahre auf der Toilette und immer wenn ich Lust hatte, habe ich das zur Hand genommen, konnte da so durchblättern und natürlich stößt man auf Arten, die man schon kennt und man stößt auch immer wieder auf Arten, die man noch nie vorher gesehen hat, wo sich in einem vielleicht der Wunsch regt, oh, diesen Vogel würde ich gerne mal sehen. Und meine Erfahrung ist es, wenn ich rausgehe, um etwas zu suchen, habe ich nicht so einen hohen Erfolg, als wenn ich eine Intention ausspreche. Ich würde so gerne mal ein Wintergoldhähnchen sehen. Ich habe gelesen, das sind die kleinsten Vögel Mitteleuropas mit nur ungefähr 6 bis 9 Gramm pro Individuum. Ein absolutes Wunderwerk der Natur. Und diese Wintergoldhähnchen mit ihrem Kindchenschema im Gesicht, also diesen großen Kulleraugen, dann dem gelben Scheitel mit den Männchen, die noch einen orangenen Streifen oben drauf haben. Ach, so einen kleinen fliegenden Federball würde ich gern mal live sehen. Und dann lasse ich diesen Wunsch los und suche nicht, sondern warte, bis ich finde. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an mein erstes Wintergoldhähnchen. Damals wusste ich, was ich da vor mir habe, weil ich, wie gesagt, dieses Tier schon öfter mal im Vogelbuch gesehen habe. Aber es ist für das Erlebnis, mein erstes Mal, eigentlich zweitrangig. Aber ich weiß es noch genau wie heute. Es muss, ich habe 2000 mein Gesellenstück fertiggestellt. Es muss 1999 oder 98 gewesen sein. Ich müsste jetzt in meinen alten Tagebüchern nachgucken. Ich war mit einem sehr guten Freund, sehr guten alten Freund von mir, Seppel, oben auf Rügen. Wir haben regelmäßig an den Wochenenden so Naturfahrten gemacht und wir waren dort auf den Spuren der Kranichen und auf den Spuren der Slawen. Und wir haben uns eine Slawensiedlung an den Kalkfelsen oben auf Rügen angeschaut. Und da sind wir an der Steilküste oben entlang gewandert. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr genau an diese Hecke, an der wir vorbeiliefen. Das war eine Buchenhecke, die durch den Wind und durch dieses karge, raue Küstenwetter nicht sehr groß und nicht sehr hoch war, dafür aber ganz eng miteinander verzahnt und knorrig und knarzende Geräusche von sich gegeben hat, wenn der Wind dort reingeweht ist. Ich weiß noch, dass wir uns damals darüber unterhalten haben und das beschrieben haben wie so ein alter Ritter, der mit so einer rostigen Rüstung da auf die Slawensiedlung zumarschiert. Und in dieser knorrigen Buchenhecke, da saß so ein ganz kleiner, typischer KBV, wie wir gerne sagen, wenn wir den Namen noch nicht kennen, kleiner brauner Vogel. Und beim genaueren Hinschauen, weil er ist gar nicht so scheu, haben wir dann dieses Kindchenschema entdeckt, diesen kleinen spitzen Insektenfresserschnabel und diesen markanten Scheitel oben. Und dann war klar, das ist ein Goldhähnchen und wir waren entzückt und verzaubert und völlig hin und weg, so wie es meine Art ist, auch leicht ein bisschen zu euphorisch. Da muss man aufpassen, weil sonst sind die Vögel schnell weg, die man eigentlich beobachten möchte. Und ich habe das zwar damals in mein Tagebuch reingeschrieben, aber ich brauche gar nicht genau nachschlagen, weil dieses Erlebnis oder diese Erfahrung ist mir noch sehr lebendig in meiner Erinnerung verankert und verhaftet. Bis zu Wetterphänomenen, an die ich mich noch deutlich erinnern kann an diesem Tag. Ein zweites Erlebnis, das weiß ich noch, das war dann ein bisschen später, es muss so 2001, 2002 gewesen sein. Da war ich in Schweden und habe dort einen Platz besucht von einer Wildnisschule, in der ich früher gelernt habe, der Wildnisschule Teutoburger Wald. Die haben dort einen schönen Wildnisplatz. Da haben wir so eine Arbeitswoche gehabt und haben für den Platz etwas getan, haben da aufgeräumt oder verschiedene andere Projekte und waren also eine ganze Woche hauptsächlich an diesem Platz. Und natürlich ich weiß nicht mehr genau, ob die anderen da mitgezogen haben oder nicht, mich auch mit den Vögeln beschäftigt, die dort vor Ort waren. Ich erinnere mich noch an meine ersten Birkhühner an einem sehr, sehr frühen Morgen. Meine erste Grauammer, oh Gott, da waren so viele erste Vögel, das stimmt. Aber der, über den ich eigentlich erzählen wollte, war den Vogel, den ich am Anfang noch, ich hatte keinen Namen für den. Mir ist nur aufgefallen, dass der einen extrem markanten, lauten Ruf hat, der unüberhörbar ist. Also selbst die Vogeluninteressierten mussten ihre Aufmerksamkeit irgendwann mal am Tag auf dieses Tier richten, denn der war nicht auszublenden, weil er, wie gesagt, wirklich sehr, sehr laut den ganzen Tag von früh bis spät mit kurzen Pausen in diesem sehr frühen, in diesem, es muss April gewesen sein, im Frühjahr, folgendes Geräusch macht. Der macht so. Und dann hast du eine Antwort gehört von ein bisschen weiter weg. Also ein Quetsch, 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 Quetsch. Und dieser monotone Gesang, Ruf, die ganze Zeit, den ganzen Tag. Und zwar auf eine bestimmte Art und Weise, immer sehr hoch an so markanten Punkten. Man hat ohne Fernglas, hat man nur so einen kleinen Punkt gesehen. Mit Fernglas war er dann genauer zu betrachten. Und dann ist er es wurde dann, dieses Muster wurde sehr, sehr deutlich nach mehreren Tagen beobachten, ist er sein ganzes Revier abgeflogen und hat sich dann dort an markanten Punkten hingesetzt und stimmlich, akustisch sein Revier, die Grenze seines Reviers markiert. Ganz anders als andere Arten, zum Beispiel Singdrossel, eine von denen, die sich gerne mitten in ihr Revier reinsetzt und dort eine sehr hohe Warte, also einen hohen Punkt, von der aus sie gut hörbar und gut auch sichtbar ist für alle anderen und von der Mitte aus ihr Revier markiert und dann so zwei, drei Lieblingswarten hat, von denen sie regelmäßig zu hören ist. Und dann diesem Vogel, müsste ich echt länger hinterherlaufen, bis ich ihn dann mal gut vor das Fernglas bekommen habe, um ihn genau zu erkennen. Und es war der Wendehals. Und wer uns kennt, wer unseren Platz kennt, weiß, dass wir eine langjährige Geschichte im Laufen haben mit dem Wendehals und eine große Liebe für den. Wir sind sehr froh, dass im letzten Jahr zwei Brutpaare bei uns waren, in den Jahren davor jeweils ein Brutpaar. Und wir freuen uns und sind sehr neugierig, was in diesem Jahr passieren wird. Und der Wendehals, wer ihn nicht kennt, ist eine sehr seltene Spechtart, die keine eigenen Höhlen schlägt, sondern so auf Bruthöhlen in alten knorrigen Obstbäumen, Streuobstwiesen liebt, der sehr angewiesen ist, weil er ein Ameisenspezialist ist. Das heißt, er braucht diese offenen Flächen und vor allem auch gemähte Flächen, um auch an die Wiesenameisen ranzukommen. Und hat viele spezielle Verhalten. Wir haben letztes Jahr wir haben einen ganzen Podcast auch zum Wendehals gemacht. Und eine letzte kleine Geschichte, weil sonst würde das den zeitlichen Rahmen hier definitiv sprengen, weil meine Liste ist sehr lang zum Thema mein erstes Mal, ist der Grünspecht. Ich weiß noch, ich habe mir einen Grünspecht gewünscht in einem Silvester mit meinen Freunden. Jeder durfte einen Wunsch aussprechen und die Wünsche waren sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, ich war der Einzige mit einem Vogelwunsch. Ich habe mir einen Grünspecht-Sichtung gewünscht, weil ich wusste, der muss groß sein, der Vogel, der muss bunt sein, der soll häufig sein. Ich habe den noch nie gesehen. Und es war auf einer Baustelle, die wir hatten in Potsdam, Schloss Sanssouci. Und in der Mittagspause habe ich einen Spaziergang gemacht. Und wen sehe ich dort? Auf der Wiese am Boden sitzend, ja, keine 20 Meter von so einem Fußgängerweg weg, wo viel Menschenbewegung auch war, saß plötzlich dieser wunderschöne, papageienartige Grünspecht auf dem Boden. Und ich weiß es noch wie heute, es war der 8.8. im Jahr 2000, genau in der Mitte des Jahres, diesen Vogel da gesehen. Und ich meine, mein ganzes Umfeld musste dann sich die Geschichte mehrmals wahrscheinlich anhören, weil ich total aus dem Häuschen war und mich einfach noch sehr gut an dieses erste Mal erinnern kann. Ähnlich wie beim Goldhähnchen auch an so Randnotizen, die gar nicht direkt mit dieser Vogelbeobachtung in Verbindung stehen. Und wie alle ersten Male in unserem Leben wohnt dieser Erstbegegnung ja so ein Zauber in, so ein Entzücken und sowas Neues, Frisches. Es ist quasi der Anfang einer this is the beginning of a beautiful friendship. In vielen Situationen stimmt dieser Satz tatsächlich. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, eine Freundschaft zu dem gefiederten Volk, zu einer bestimmten Art oder vielleicht später auch zu einem bestimmten Individuum. Und das Tolle bei den Zugvögeln, bei den Singvögeln, ist, dass sie ja im Winter wegziehen und im Frühjahr wieder zurückkommen und dann hier Zeit verbringen und oft auch genau an ihre gleichen Brutplätze. Also das Phänomen, das jetzt kurz vor unserer Haustür steht. Ich habe schon die ersten Bachstelz-Meldungen in der Telegram-Gruppe gehört und dann kam sogar noch Meldung, dass es Orte gab, wo die Bachstelze gar nicht weggeflogen ist, wo sie komplett überwintert hat. Bald kommt die erste Grasmücke, bald kommt der erste Rotschwanz und fängt an zu singen. Wir haben zwar schon einen gesehen, aber der war still und dann nächsten Tag wieder weg. Bald kommen welche sage ich denn jetzt, weil der Neuntöter, der braucht noch sehr lange. Bald kommt der erste Wendehals und der erste Kuckuck und der Pirol. Und ihr wisst, unsere ganzen lang vermissten Freunde werden sich bald wieder zeigen. Und dann ist es ja gleichzeitig sowas wie so ein zweites Mal, das erste Mal. Also bei mir ist es so, gerade bei so Zugvögeln, wenn die wiederkehren und ich sie dann zum ersten Mal wirklich bewusst höre oder sehe und mir diesen kurzen Moment nehme und innehalte, schwingt parallel diese allererste Begegnung, die manchmal schon viele, viele Jahre zurückliegt, schwingt gleichzeitig so mit. Und in den Momenten wird mir dann so klar, gar nicht so im Kopf, jetzt kopfig, dass ich darüber nachdenke, sondern es ist eher so ein Gefühl, so in der Bauchgegend, was da existiert, dieses Band zwischen uns, ist tatsächlich eine Verbindung, ist eine Beziehung, ja, zu einem Vogel, zu einem Tier, zu einer Art da draußen, die mit Liebe zu tun hat, ja, mit Liebe und mit Freude und natürlich auch mit Fürsorge. Und das ist meine Einladung für diesen Podcast heute. Geh doch mal in dich und überlege oder denk drüber nach, wann war dein erstes Mal bezogen auf eine Erstbegegnung mit einem bestimmten Vogel, die dir heute noch in Erinnerung ist. Und schreib die gerne an unsere E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse heißt podcastfologepaul@gmail.com. Und teile eine deiner Geschichten oder stell sie in die Telegram-Gruppe. Und verbunden damit natürlich auch, vielleicht gibt es ja eine Art, die du erst im letzten Jahr kennengelernt hast. Wie ist das, wenn sie jetzt wiederkommt, lange weg gewesen ist oder jetzt wieder anfängt, kräftig zu singen? Ein Gesang, mit dem du dich im letzten Jahr beschäftigt hast. Erkennst du ihn sofort wieder? Oder ist es das Gefühl, ah, das habe ich schon mal gehört, aber ich muss noch mal nachhören, wer ist das? Oder ist es sofort präsent, das ist die Singdrossel, die da oben singt? Bin gespannt auf eure Geschichten oder eure Erfahrungen, die ihr macht. Unabhängig davon, ob es da einen Rücklauf gibt zu uns. Macht euch Gedanken drüber und wer Lust hat, kann gerne die erste Folge vom letzten Jahr noch einmal nachhören, um den Impuls, den wir damals gesetzt haben, wieder aufzunehmen, nämlich schlag den ersten Vogel, beat the first bird, vor dem ersten Vogel draußen zu sein. Genau das ist jetzt die Saison, wo wir dieses Spiel gerne spielen, bis in den Mai hinein, weil das Erlebnis des morgendlichen, anschwellenden Vogelkonzertes nochmal ein ganz, ganz besonderes und spezielles ist, was sich vor allem jetzt in den nächsten Wochen extrem verändern wird, mit jeder neuen Art, die zurückkehrt aus ihren Wintergebieten. Das zweite Thema, was ich in diesem Podcast erwähnen möchte, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, nochmal speziell von einer guten Freundin und Teilnehmerin von uns, der Ilona, die für die Stiftung Naturschutz arbeitet. Sie sagte nochmal, Paul, sag doch mal bitte was in deinem Podcast zu zum Fenstertod der Vögel. Und das ist tatsächlich wirklich ein spannendes Thema. Im letzten Falken, eine Vogelzeitschrift, war auch dort ein kleiner Bericht über genau dieses Thema. Zeitgleich kam eine Mail von Ilona, dann dachte ich, ja, das muss ich jetzt auf jeden Fall mal ansprechen. Und sie hat mir ein paar Zahlen geschrieben, die möchte ich kurz vorlesen, weil die beeindruckend sind und vielleicht für den einen oder die andere Motivation, etwas vorbeugend dagegen zu tun. Lieber Paul, du hast in einem deiner Vogelpodcasts um die 30er-Folge den Vogelanprall an Glas angesprochen. Ich bitte dich, dieses Thema erneut zu fokussieren oder irgendwie einfließen zu lassen, denn Vögel sterben überall, einfach wegen der Spiegelung und Transparenz von Glas und du erreichst mit dem Podcast viele Leute. In den USA ergeben Mittelwerte für ein Jahr 2,1 Vogelschläge pro kleinerem Wohnhaus. Und bei größeren Bauwerken sind es 21,7 Vögel. Und bei Hochhäusern 12 Stockwerke sind es sogar 24,3 tote Vögel pro Jahr und Hochhaus. Die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten hat diese Mittelwerte aus den USA genommen und mit der Anzahl der entsprechenden Bauwerke in Deutschland multipliziert. Diese Hochrechnung ergibt für Deutschland die krasse Zahl von 100 bis 115 Millionen verunglückter Vögel im Jahr. Davon müssen danach natürlich nicht alle tot sein, aber die Mehrheit auf jeden Fall und das ist enorm. Diese Zahl allerdings, da muss ich Ilona recht geben, die ist erschlagend, noch höher als Hochrechnungen zu den Todesursachen durch Hauskatzen, Fenstertod. Vor allem natürlich auch in den Städten durch Beleuchtung nachts und so weiter, das kommt auch noch hinzu. So, und jetzt schreibt Ilona ein paar Tipps und Hinweise, was man dagegen machen kann, was jeder dagegen tun kann und was du den Podcast-Hörern sagen kannst. Das brauche ich nicht sagen, das lese ich jetzt einfach vor. Als Grundmuster dienen linienartige Strukturen, die von außen an dem Glas angebracht werden müssen, um die Reflexion zu unterbrechen. Senkrechte Linien müssen mindestens 5 mm breit sein und einen Maximalabstand voneinander von 10 cm haben. Also, ihr müsstet dann so ein so eine Knastoptik quasi an eure Fenster anbringen, für diesen Tipp. Oder waagerechte Linien müssen mindestens 3 mm breit sein und einen Maximalabstand von 5 cm haben. Oder 2 cm große Punkte oder Kreise im Abstand von einer Handfläche zueinander erfüllen auch den Zweck. Also es geht vor allem um die Brechung der Reflexion und die Brechung der durchsichtigen Fläche, die sehr verwirrend und nicht einschätzbar ist für viele Vögel. Möglich sind beispielsweise auch Schnüre, die oben an einer Holzleiste fixiert sind und nach unten ebenfalls stramm fixiert werden, auch mit Holzleiste am Boden. Weiße und helle Farben sind besser sichtbar für die Vögel als dunkle. Was bei mir auch ganz gut funktioniert, sind CDs, alte CDs, die sich im Wind bewegen und reflektieren. Das funktioniert bei mir zumindest ganz gut. Diese Vogelaufkleber natürlich auch, also so Vogelsilhouetten, die man auf die Fensterscheiben kleben kann. Diese Abstände und die Maße waren mir auch neu. Danke, Ilona, auf jeden Fall für den Hinweis. Ich sende in der Gruppe und bei mir im Blog noch ein PDF mit dazu, was Ilona geschickt hat. Geht es um Vogelschutz und Glasarchitektur im Stadtraum Berlin. Eine aktuelle Bestandsaufnahme und Ermittlung von Erfordernissen für eine verantwortungsvolle Stadtplanung. Und auch wenn wir jetzt nicht unsere ganzen Fenster so komplett mit Linien abkleben, ist das Thema präsent zu haben auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, finde ich. Und vielleicht gibt es noch andere kreative Vorschläge und vor allem Experimente und Ausprobieren. Habt ihr Vögel, die gegen eure Fensterscheibe fliegen? Da muss man natürlich entweder daneben sitzen und das mitbekommen, oder man findet dann das traurige Endergebnis, einen toten Vogel neben der Fensterscheibe. Oder eine dritte Möglichkeit, was auch schon sich sehr häufig schon gesehen habe und auch teilweise Fotos schon geschickt bekommen habe, ist ein Talgabdruck eines Vogels an einer Scheibe. Das heißt, der Vogel fliegt gegen die Scheibe, weil er sie nicht als Hindernis wahrnimmt. Und hat durch den Aufprall so einen Schock, dass er in dem Augenblick ganz viel Talg ausstößt und dieser Talg, dieses Fett, hinterlässt einen Abdruck an der Scheibe. Auch wenn der Vogel sich dann erholt hat und weggeflogen ist, hinterlässt er eine deutlich sichtbare Spur und zeugt von dem Unfall. Und auf diese Art und Weise habe ich schon einen Abdruck einer Eule mal geschickt bekommen in einem Foto, wo ganz klar erkennbar ist, das war auf jeden Fall ein Eulenvogel, der runde Kopf, die großen Flügel. Ein Abdruck einer Amsel oder Drossel, zwar auch sehr, sehr gut erkennbar. Die einzelnen Federn waren sogar sichtbar. Und neulich habe ich einen Abdruck von einer wahrscheinlich taubengroßen Vogel an einer Fensterscheibe gefunden. Ich habe selber mal einen Baumfalken großgezogen. Den haben wir dann Fenstar getauft mit meinen Kindern mit A hinten, der auf der Jagd nach einer Schwalbe auch gegen ein Fenster geprallt ist und sich glücklicherweise erholt hat. Weil die oft dann kleinste Gehirnblutung nicht überleben. Der hat sich erholt und den konnten wir dann wieder freilassen. Also das Thema ist ein brisantes Thema, wo die Vögel unter, ich sag mal, dem Einfluss des Menschen ganz direkt leiden und auch ein negativer Nebeneffekt, wenn ihr euer Vogelhäuschen, Futterhäuschen in der Nähe von Fensterscheiben habt, wird das wahrscheinlich auch häufiger bei euch passieren. Beobachtet, streckt mal eure Wahrnehmung aus in die Richtung von diesem Thema. Teilt gern eure Beobachtung, eure Ideen und vor allem eure Erfahrung im Schutz der Fenster, um vielleicht noch andere Leute damit anzustecken oder zu inspirieren, es euch gleich zu tun. Denn bei den großen Flächen, die wir für unsere Zwecke nutzen, sprich riesige Agrarflächen, große Industrieflächen, große Monokulturen, die wir noch haben, all diese großflächigen Raumnutzung, egal wofür oder zu welchem Zweck, die sind es oft, die vielen, vielen Arten Lebensraum nehmen. Das heißt, diese Inseln, die noch existieren oder wo wir neue Inseln schaffen können, für egal welche Art, da zählt letztendlich dann jedes Individuum, jede Kohlmeise. Jede Blaumeise, jede Amsel, auch wenn wir denken, das sind häufige Vögel, ach, die brauchen nicht unsere Unterstützung. Nein, jeder Vogel zählt. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, zarte Vogelgesänge, schöne neue Erstbegegnungen oder vielleicht ein wunderbares allererstes Mal. Bis zum nächsten Podcast, euer Paul. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelliebe Paul.